Liebe Fußballfreunde und Freundinnen, willkommen zur Fünferkette, der Espen-Talk im Revier. Wir freuen uns auf eine hochkarätige Runde mit spannenden Geschichten, starken Meinungen und ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport, den es gibt. Und da sind sie, eure Hosts vom Abend, James Werli und Marc Baumela.
Hallo zusammen, guten Abend. Guten Abend zur Fünferkette, zur dritten Ausgabe von der Fünferkette, live hier in der Foxhouse Bar, im Revierhotel. Und Fünferkette, gesehen da fehlen zwei Stühle für eine Fünferkette. Wir sind heute Abend im Angriffsmodus, im Offensivmodus. Und wie ihr alle wisst, offensiv wird aus einer Fünferkette schnell eine Dreierkette. Und das haben wir auch heute Abend. Heute Abend sind wir nur das dritte, James.
Er ist seit bald zwei Jahren in St. Gallen und dennoch wissen wir eigentlich gar nicht so viel über ihn. Interviews gibt er nur in homöopathischen Dosen. Er wird, glaube ich, auch gar nicht so viel angefragt. Wir wissen, dass er am 10. März 1984 in Wismar an der Ostsee aufgewachsen ist. Wenn man da drauf schaut, dann hat man Lust, da mal hochzugehen, wenn man so auf die Karte guckt. Er hat Frau, zwei Kinder, die in Augsburg wohnen. Er hat selbst Fußball gespielt, war nie Profi, aber gerade eins drunter, so Oberliga und Regionalliga, wurde dann vom Präsidenten und Mäzen seines letzten Vereins als Spieler, dieser Verein heißt ganz lustig für unsere Ohren, glaube ich, so Drochtersen Assel, das ist so bei Hamburg. Der Mann hat ihn gefragt, ob er nicht Trainer werden wolle. Das hat er dann gemacht und startete da seine Karriere als Trainer. Dann kam Rödinghausen, Dortmund 2 und dann kam er so hoch und dann haben wir ihn wahrgenommen in der Bundesliga als Trainer von Augsburg. Und seit Sommer 2024 ist er jetzt hier in St. Gallen. Hier erreicht er die Gruppenphase der Conference League sofort dann, das war auch nicht so selbstverständlich, dreimal Playoffs. Und diese Saison spielt diese Mannschaft, die er da trainiert, konstant gut, ist Zweiter in der Meisterschaft und im Halbfinale im Cup. Und gerade ist man noch dran, auch einen Vereinsrekord auszubauen. 12 ungeschlagene Spiele in Serie. Also ganz viel Positives. Und ja, wir begrüßen nun ganz herzlich den Cheftrainer des FC St. Gallen, Enno Maaßen.
Hi. Hi. Hey, vielen Dank, guten Abend.
Ja, Enno, letzten Montag, da habe ich relativ viel Zeit verbracht, noch so ein bisschen in den Gängen, in der Mixzone, hat er noch zwei, drei Gespräche geführt. Und dann kam dann irgendwann auch so deine Familie, die war auf Besuch bei diesem Spiel. Und dann war auch dein Sohn, du hast ihn an der Hand gehabt, mit einem St. Gallen-Shirt und hast ihn auch mitgenommen an die PK. Wie ist es, wenn man dem Sohn, der jetzt langsam so, glaube ich, wahrscheinlich versteht, was da der Papa macht, wenn man den so mitnimmt nach so einem Tag?
Ja, es war natürlich ein schöner Moment auch für ihn. Das letzte Mal war die Familie im Stadion, auch gegen Zürich. Und da ist es in die Hose gegangen. Und wir haben gesagt, wir brauchen jetzt mal einen Probelauf für vielleicht noch wichtigere Spiele, dass es dann auch funktioniert und dass es ihr Glück bringt. Und es hat gut funktioniert. Er war natürlich sehr happy. So wie die ganze Familie, war in Summe ein überragender Tag. Wir haben toll Fußball gespielt. Das Spiel hatte alles, was es braucht. Das Publikum war hervorragend, das Wetter war hervorragend. Die Familie war da, viele Familien waren da. Auch von Marvin Comper war die ganze Familie da. Das hat sich richtig gut angefühlt. Und ja, er war happy, war das erste Mal auch bei der PK mit dabei. Selber auch ein ganz guter Kicker, spielt schon wirklich gut, auch in seinem Verein. Und
Wie war es für dich, den Kleinen so mitzunehmen, ihm so die Welt zu zeigen?
Ja, er war schon auch mal in Augsburg, auch schon mal unten mit dabei. Wir haben ja mal mit Augsburg die Bayern geschlagen. Er war an dem Tag Einlaufkind mit Manuel Neuer. Das hat schon Glück gebracht. Also für ihn war es schön. Für mich ist es schön, wenn die Familie da ist. Und es war jetzt einfach gut, dass wir gewonnen haben. Ich bin ja schon ein bisschen ein abergläubischer Typ. Von daher dürfen Sie jetzt auch zum Cup-Halbfinale kommen.
Ich wollte sagen, also ich habe mich kurz mit seiner Frau unterhalten und sie hat gesagt, sie hätten nicht mehr kommen dürfen seit dem letzten Zürich-Spiel. Also so sah es aus. Lass uns hinsetzen, Enno Maaßen.
Danke.
Ja, Enno, wir sind jetzt eingestiegen mit diesem Spiel gegen den FCZ. Kommen wir noch ein bisschen zu diesem Fußballerischen vom letzten Montag. Das war ja lange eigentlich vom Resultat her knapp. Es war lange ausgeglichen, 1-1. Hätte Sigi nicht diese Monsterparade ausgepackt nach der Pause, dann wärt ihr wahrscheinlich sogar in Rückstand geraten. Und ich habe das Spiel am Fernsehen geguckt. Ich war im Urlaub in Italien, habe von dort aus zugeschaut. Und ich hatte eigentlich das ganze Spiel über das Gefühl, nee, die packen das heute. Heute macht ihr es. Hattest du ein ähnliches Gefühl? Und wenn ja, weshalb ist das in dieser Saison, dass man euch das einfach auch zutraut und dass man das auch spürt, selbst bei so engen Spielen?
Ja, wir hatten eine Grundstabilität fast in jedem Spiel, wie ich finde. Das Spiel, wir wussten, wir haben noch kein Spiel gewonnen in diesem Jahr gegen den FCZ in dieser Saison, haben beide Spiele verloren. Letztes Jahr haben wir alle vier gewonnen. Wir brauchten eine Topleistung. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. In Summe kann man das, glaube ich, auch ganz kurz umschreiben. Sie haben zweimal aufs Tor geschossen. Das hätten beides Tore sein können. Zigi war einmal Weltklasse. Wir haben 6-7 hochkarätige Tormöglichkeiten gehabt, müssen natürlich daraus viel schneller Ertrag erzielen. Das haben wir nicht geschafft. Und dann ist jedes Spiel in dieser Liga einfach wahnsinnig eng. Aber die Art und Weise, wie wir spielen über das ganze Jahr, hat so eine gewisse Grundqualität. Wir sind immer intensiv. Wir sind sehr verlässlich im Verteidigen. Das ist die Basis, um erfolgreich zu sein. Wir pressen sehr hoch, haben sehr viele Umschaltmomente, sind die Mannschaft mit am meisten, die mit am meisten Ballberührung im gegnerischen Strafraum hat, die den zweithöchsten XG in der Liga hat. Das, glaube ich, haben wir gut hinbekommen. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr analysiert, das nehme ich euch vielleicht schon die eine oder andere Frage weg, was war vielleicht im letzten Jahr nicht ganz so gut. Wir sind furios gestartet mit dem Einzug in die Conference League. Glaube ich, haben wir etwas Besonderes geschaffen, aber man hat relativ schnell gemerkt, was das alles mit sich bringt. Es war natürlich eine enorme Belastung für die Spieler, für den Staff, für den gesamten Verein. Und man sieht es auch in diesem Jahr, Vereine, die sich qualifiziert haben, wo sie in der Tabelle jetzt stehen. Es war also eine große Herausforderung und ich glaube, dass wir jetzt den Kader auch dementsprechend ein Stück weit umtransformiert haben. St. Gallen steht für Pressing-Fußball. Das müssen die Spieler auch hergeben, dass, wenn man so viele Spiele spielt. Letztes Jahr waren es 53, in diesem Jahr wären es auch wieder Mitte 40. Das ist extrem viel. Dementsprechend brauchst du viele belastbare Spieler. Für uns war ein großes Thema Hunger. Wir waren eine alte Mannschaft letztes Jahr. Wir haben gesagt, wir wollen viel mehr Junge, viel mehr auch eigene Junge, um auch die Identifikation zu haben. Dementsprechend braucht es aber auch klare Säulen. Und die Säulen haben wir gefunden mit Neuzugängen. Und auch die da waren, haben das super gemacht. Und deswegen, jetzt bringst du den Nino Weibel zur Halbzeit für Christian Witzig und du denkst, puh, das ist jetzt schwer, dass wir das ersetzen können. Und der kommt rein und der macht es mit einer guten Qualität und ohne, dass es dem Spiel irgendwie einen Abbruch bringt. Und das Gleiche ist, der Alessandro Vogt verletzt sich, wir bringen Diego Besio und der macht es auch mit einer guten Qualität. Alle Spieler, die in der Jugend nie Top-Talente waren, sondern alle Spieler, die sich eher über Umwege durchsetzen mussten, die es jetzt bei uns schaffen. Joel Ruiz ist genauso ein Spieler, Cyril May ist genauso ein Spieler. Und da sieht man schon, welchen Weg wir eingeschlagen haben. Ist das Thema Hunger, Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Wir spielen einen sehr geradlinigen Fußball, einen sehr vertikalen Fußball. Es ist ohne viel Schnörkel. Wir haben diese zwei, drei besonderen Spieler, die unser Spiel schön machen können. Dashi ist so jemand, Aliou Baldé ist so jemand. Und es ist das, was in dieser Liga sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist auch das, was unser Stadion will. Ich brauche da auch ein bisschen, um zu verstehen, was will unser Stadion. Was funktioniert auch in dieser Liga? Und klar, man macht es nie allen recht, aber ich glaube, dass wir eine Idee entwickelt haben, wo wir viele eigene Jungs auch im Nachwuchs haben, die da gut reinpassen. Wir ziehen das konsequent durch. Thun spielt einen ähnlichen Fußball, zieht es konsequent durch und man sieht, man ist damit erfolgreich. Und dann ist es wichtig, wenn dann die Stimmen von links und rechts kommen, ja, ist unattraktiv hier, ist das funktioniert nicht auf Strecke, man hat so wenig Ballbesitz. Man muss bei sich bleiben, man muss den Fußball, den man sich vorgenommen hat zu spielen, durchziehen, an Details arbeiten. Und das machen wir bis zu diesem Zeitpunkt gut. Ausführliche Antwort.
Sehr ausführliche Antwort, danke. Lass uns trotzdem nochmal zurückgehen in den letzten Sommer. Also ihr hattet da in der letzten Saison wart ihr eine andere Mannschaft, habt auch einen anderen Fußball gespielt. Da wart ihr eher so ein Zürich-Team, das phasenweise gute Spiele gezeigt hat, aber das dann nicht immer auf den Platz gebracht hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht ihr da vor als Trainerteam, vielleicht auch noch mit dem Sportchef? Man sagt das immer so, wir analysieren die letzte Saison in der Sommerpause und ziehen unsere Schlüsse draus. Aber wie funktioniert das konkret? Nimm uns mal mit in dein Büro oder wo ihr euch dann da trifft.
Also wenn wir das, so wie ich es auch gerade schon beschrieben habe, die Saison zusammenfassen, war es so, dass wir wirklich tolle Spiele gezeigt haben, herausragende Spiele gezeigt haben und im nächsten Spiel haben wir ein richtiges Schrottspiel abgeliefert. Und das liegt schon daran, wer sind die Eckpfeiler in der Mannschaft. Wenn Lukas gefehlt hat, wie oft haben wir darüber gesprochen und ich glaube, das war auch schon vor meiner Zeit so, dann war es oft sehr wackelig. In diesem Jahr hat man das Gefühl nicht unbedingt. Lukas fehlt immer, weil er ein Ausnahmespieler ist, weil er unser Anführer ist. Wenn er nicht auf dem Feld steht, dann merkt man, es fehlt was. Aber wir sind leistungsfähiger, auch ohne ihn. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen. Wir müssen Spieler holen, die grundsätzlich mehr laufen können. Wir müssen Spieler holen, die in der Vergangenheit es gewohnt waren, intensiv Fußball zu spielen. Und die müssen das Eckgerüst bilden, die Grundpfeiler sein. Und dann holen wir die jungen Wilden und eine Formel war auch, dass wir auf den Positionen, wir wollen die Position doppelt besetzen, wir wollten immer einen Mittelalten, den Arrivierten und einen ganz Jungen. Im letzten Jahr hatten wir einige Positionen, wo wir zwei vermeintliche Stammspieler auf einer Position hatten, also die beide das gleiche Alter hatten und ich finde, diese Formel hat auch gut funktioniert. Also klare Rollenverteilung, indem wir einen Erfahrenen, einen Jungen haben und man hat dann relativ schnell gesehen, schon in der Hinrunde, dass der eine oder andere Junge den Älteren gefressen hat. Das genau. War schon eine Formel, die wir bewusst gewählt haben.
Alles klar. Was du vorhin in deiner ausführlichen Antwort auch schon angesprochen hast, ist der Spielstil. Das wird auch diskutiert, wird natürlich rundherum diskutiert, wird auch in den Medien diskutiert. Und James hat am Montag nach dem Spiel mit Lukas Görtler unter anderem geredet, mit Lukas. Und du hast ihn gefragt, wie seid ihr eigentlich auf diesen Stil gekommen und macht es dir Spaß, so zu spielen? Und wir blenden jetzt mal die Antwort von Lukas ein.
Das war so ein bisschen eine... Also zufällig würde ich nicht sagen. Wir haben Lehren gezogen aus der ersten Saison und da war klar, wir müssen intensiver spielen, wir müssen energetischer spielen, weil das so das St. Galler Publikum hat da irgendwie danach geschrien und den Weg haben wir ein bisschen verloren. Und dann wollten wir das mischen mit Ballbesitzfußball und haben dann eigentlich in der Vorbereitung gemerkt, dass wir das nicht schaffen, die Energie dann auf den Platz zu kriegen. Und dann haben wir das Testspiel gegen Villarreal mal ein bisschen anders gestaltet und sind mal ja, einfach... Noch offensiver, noch direkter Richtung Tor. Und da haben wir ein Riesenspiel gemacht und dann die ersten drei Spiele damit gewonnen. Und dann war das so ein bisschen unser System. Und ich glaube, das hängt immer ein bisschen mit dem Spielermaterial zusammen. Das hängt auch immer mit ein bisschen der Phase im Fußball zusammen. Viele Mannschaften spielen jetzt 1-1. Und da bietet es sich natürlich auch an, so das Mittelfeld schnell zu überbrücken, weil es sonst eng ist. Aber ich sag mal, eigentlich ist er ein Trainer, der gern viel Fußball spielt. Aber jetzt diese Saison merkt man einfach, dass es uns gut tut.
Ja, zuerst einmal glaube ich, dass ein Trainer ist, der...
Sorry. Das war Lukas zum Spielstil. Einverstanden, oder?
100%.
Genau. Ich hatte aber den Eindruck auch, dass sich euer Spielstil im Verlauf dieser Saison weiterentwickelt hat. Also ich hatte den Eindruck, hier zum Beispiel gegen Basel zu Hause oder auch jetzt gegen Zürich wieder, da gab es nicht nur dieses schnelle Überbrücken, dieses Vertikalspiel, da gab es auch spielerische Elemente. Ist das nur meine Sicht oder habt ihr das wirklich auch so, bist du da daran, das Spiel weiterzuentwickeln?
Es geht ja immer darum, zu verfeinern, weiterzuentwickeln, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die passiver spielen, die jetzt kein 1-1-Pressing spielen, dann geht es darum, auch mal vielleicht ein bisschen gemächlicher nach vorne zu kommen, mehr Kontrolle zu haben, sich mal in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Wenn wir Spieler wie jetzt Dashi auf der 6 haben, Lukas auf der 8, dann geht es auch darum, dass wir ihnen den Ball geben. Und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen und ein ganz einfaches Prinzip bei uns ist, wenn Dashi den Ball haben will, dann geben wir ihm halt den Ball. Weil er einfach Qualität hat. Und so ist das bei den Top-Mannschaften. Da gibst du den guten Spielern den Ball, versuchst sie in die Top-Position zu bringen. Und das versuchen wir auch. Und neben unserem Vertikalspiel, unserem Spiel, was viel, es geht viel um Tiefe, es geht viel darum, schnell auf die Stürmer zu kommen, es geht ja, schnell darum, hinter die letzte Linie zu kommen, ist jetzt Dashi für uns ein sehr gutes Element und er muss auch verstehen und auch die hinten, die müssen verstehen, ihn einzusetzen und das gelang jetzt in den beiden Heimspielen gegen Basel und auch gegen Zürich sehr gut, aber wir haben das noch nicht immer konstant auf gleich hohem Niveau. Und trotzdem ist es ein Punkt, der auffällt, das ist gut, das ist positiv. Und das ist auch etwas, was wir natürlich angesprochen haben, wo wir uns entwickeln müssen.
Und wo geht diese Entwicklung im besten Fall noch hin? Auch wenn wir jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter nach vorne schauen. Ja, in die nächste Spielzeit.
Was nicht passieren darf, ist, dass wir wieder so dazwischen sind. Wenn wir dazwischen sind, dann ist man alles und nichts. Wir wollen uns weiter darüber definieren, schnell vertikal Fußball zu spielen, viele Umschaltmomente zu haben, viel hohes Pressing zu spielen. So richten wir den Kader aus und dabei wird es auch bleiben. Und trotzdem geht es dann darum, jeder Spieler, den du dann ja auch aufstellst, in die jeweilige Position ist ja ein Stück weit unterschiedlich und soll auch seine Qualitäten mit einbringen. Und wenn wir dann mit einem spielstarken Sechser spielen, dann macht das Sinn, dass wir auch diese Qualität nutzen. Wenn wir dann mit einem Sechser spielen, der vielleicht eher robuster unterwegs ist, ja, dann macht das Sinn, dass wir vielleicht auch an ihm vorbeispielen.
Ich habe Lukas auch gefragt, da irgendwie eingebaut, ob das irgendwie einen Widerstand gegeben hat. Also ich weiß, wenn man Mittelfeldspieler ist, dann will man ja eben den Ball in die Füße haben. Und in den ersten paar Spielen waren einige drunter, wo die Mittelfeldspieler wenig Bälle in den Füßen hatten. Und ich habe mich zum Beispiel gestern gefragt, wenn man Atletico Madrid schaut, gegen Barcelona, und dann sind die noch einer mehr, aber die stehen knallhart, auch zu 11, stehen sie um den eigenen Strafraum und da hat es Spieler drin wie Alvarez und Griezmann und die können ja irgendwie, die spielen eigentlich recht wenig Fußball. Also da muss man die dann irgendwie auch mitnehmen. War das hier auch ein Stück weit so?
Ja, also so ist ja auch der Mensch gestrickt, man will immer das, was man gerade nicht hat. Jetzt sind wir erfolgreich, machen es gut, spielen mit vielen jungen Spielern, dann ist der Wunsch natürlich jetzt von der anderen Seite wieder da, ja, aber warum spielt denn der jetzt nicht mehr? Jetzt hast du viele Strafraumaktionen, spielst ein hohes Pressing, schießt viele Tore, es ist viel Spektakel, es geht hin und her. Jetzt sagt ihr, ja, oh, wir können auch ein bisschen gepflegter hinten rausspielen. Letztes Jahr haben wir viel gepflegt hinten rausgespielt, sind aber zu selten in den Strafraum gekommen. Also man wird ja nie allen gerecht. Wichtig ist mal, dass das oberste Prinzip als Trainer im Profifußball ist, dass du Spiele gewinnst. Und da musst du jetzt dann schauen, was kann dein Kader dann auch leisten? Was funktioniert in der Liga gut? Was will grundsätzlich dieses Stadion? Für was steht der Club? Und ich finde, da haben wir jetzt einen guten Weg gefunden. Den gehen wir jetzt konsequent weiter und verfeinern das dann natürlich mit Qualitäten, die wir entwickeln, mit den Spielern, die da sind, oder auch mit Jungs, die wir dann im Sommer dazu holen.
James, du hast gesagt, man kennt Eno nicht so gut, weil es nicht so viele Interviews mit ihm gibt. Wir haben heute Zeit, dich ausführlich ein bisschen besser kennenzulernen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich hat James auch mit Lukas Görtler und mit Lukas Daschner gesprochen. Und die erste Frage, die du ihm gestellt hast, ist, was ist Eno Maaßen eigentlich für eine Art Trainer?
Das war so ein bisschen...
Ja, zuerst einmal glaube ich, dass er ein Trainer ist, der das Menschliche sehr im Vordergrund steht, dass er die Spieler mitnimmt, dass er ja auch taktische Sachen den Spielern mitgibt, ja, sie immer einbezieht. Und ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolges jetzt, dass er die Spieler mitnimmt und ja, einfach ein guter Typ ist.
Ich glaube, er ist auf dem Trainingsplatz relativ streng, aber sonst ein sehr umgänglicher Typ. Er ist jemand, der auch vieles Gespräch sucht, der auch nach Hinweisen fragt oder nach eigenen Meinungen. Es ist nicht so, dass er dann das, was ich oder der Dashi oder wer auch immer sagt, dass er das dann umsetzt oder dass er das so macht, aber er holt sich oft Meinungen ein und manchmal nimmt er das dann auch so mit und ändert die Entscheidung dann dahingehend. Und das finde ich cool. Also es ist eigentlich nie so, dass eine Diskussion mit ihm schon das Ergebnis feststeht und die Diskussion nur des Diskussionswillens stattfindet, sondern ich habe immer das Gefühl, das Ergebnis von der Diskussion ist immer offen und das schätze ich sehr.
Ich glaube, also streng auf dem Platz ist ideal. Was heißt das?
Ja, ich glaube grundsätzlich das, was Sie gesagt haben, für mich geht es darum, dass wir eine gute Atmosphäre in der Kabine haben, dass jeder gerne zur Arbeit kommt. Ich bin jemand, der viel Wert auf Kommunikation legt. Die Kommunikation ist ehrlich und direkt. Das heißt, das gefällt dann natürlich auch nicht jedem und ist manchmal auch hart. Aber jeder weiß, woran er ist. Es gibt ein klares Rollenverständnis auch der Spieler. Sie wissen, was ihre Rolle ist. Sie wissen, wo sie stehen. Wenn ich das auf meinen Staff beziehe, bin ich jemand, der sie sehr partizipieren lässt, glaube ich. Ich mag es, Spezialisten an meiner Seite zu haben, ihnen auch das Vertrauen zu geben. Und trotzdem ist es so, dass ich immer daran bedacht bin, mit den jeweiligen Leuten die Standards ganz hoch zu halten, immer wieder Dinge versuche zu verbessern, zu hinterfragen. Ich erwarte im Training einen hohen Standard. Und wenn der nicht da ist, wo er sein soll, dann bin ich vielleicht auch mal streng, aber trotzdem auf eine Art und Weise, die das Menschliche nicht verlässt, würde ich sagen. Aber klar, wenn du im Profifußball etwas erreichen willst, dann brauchst du einen gewissen Bums, du brauchst Power. Und wenn du 2 Wochen scheiße trainierst, dann sind meistens auch die Resultate so. Wir hatten in dieser Woche eine sehr schlechte Woche vor Sion. Und ich habe das gespürt und ich habe es den Jungs auch vorher gesagt, dass die Trainingsqualität nicht reicht. Und in Sion in der Halbzeit, glaube ich, war meine emotionalste Ansprache hier, seitdem ich Trainer bin. Und es ist dann gut, nicht nur, dass ich das losgeworden bin, sondern dass die Reaktion in der zweiten Halbzeit dementsprechend gut war. Aber ich glaube schon, wenn du ein menschlicher Trainer bist, und es gibt ja auch viele, die sehr autoritär sind, wenig mit den Jungs sprechen, dann braucht es hin und wieder auch mal richtig Lack. Und das braucht unsere Mannschaft schon. Wir spielen sehr häufig auch mit der gleichen Elf. Dann schleicht sich da schon vielleicht auch mal im Training die ein oder andere Gemütlichkeit ein. Umso wichtiger ist, dass die hinten dran sind, richtig Gas geben. Und jetzt haben wir 2 Sperren mit Witzig, eine Verletzung, die wahrscheinlich etwas länger auch dauern wird. Es ist gut, dass wir jetzt Spieler hinten dran haben, die auf Zug sind. Und jetzt gibt es die Chance und sie müssen es zeigen.
Gespräch suchen, also Leute, die Trainer, die viel reden. Es gibt ja so diese, auch zum Teil so wie Floskeln, oder? Also Eigenschaften, die immer wieder gebracht werden. Der Trainer spricht viel mit den Spielern. Manchmal muss man doch auch, also du wirst auch auf Gespräche bewusst verzichten.
Nein, das mache ich nicht. Vielleicht mal ein Bild zu dem, wie ich arbeite. Nach jedem Spiel mache ich 3 Bezugskreise. Der erste Bezugskreis ist, die Spieler sind nach meinem subjektiven Empfinden sehr nah bei mir. Der zweite sind so dazwischen. Es ist wichtig, dass ich die nah zu mir zähle. Und der dritte ist dann der rote. Sie sind eher weiter weg von mir. Und dann sprechen wir im Trainerteam über jeden Spieler. Was sind so die Themen? Was sind die Beobachtungen? Und dann überlegen wir, wer macht mit wem vielleicht eine individuelle Analyse. Wer hat mit wem vielleicht in der letzten Woche schon gesprochen? Macht es Sinn, überhaupt zu sprechen? Machen wir nur ein Gespräch? Oder was ist der Ansatz? Was sind grundsätzlich die Themen? Aber wir machen uns nach jedem Spiel Gedanken um jeden Spieler. Und ich glaube, das ist etwas, du vergisst keinen. Und das sind dann, manchmal reicht es ja auch, wenn du, es ist auch ein Ansatz von mir, dass ich versuche in jeder Woche, und wenn es nur 1 oder 2 Minuten sind, mal mit jedem Spieler kurz zu sprechen, dass jeder sich irgendwo gewertschätzt fühlt und dass es einfach so diesen Kontakt zu jedem gibt.
Spannend. Wir gehen weiter zum nächsten Ton. Ich habe noch gefragt, das war das vierte Moment, die Abnutzung. Also ein Thema ist ja möglicherweise auch, ihr seid die ganze Zeit miteinander zusammen, du redest immer wieder zu deiner Gruppe oder eben auch nicht. Und wie ist es mit Abnutzung und Enomaßen?
Ja, überhaupt nicht.
Wir haben Lukas.
Schwierig zu sagen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er wirklich Lieblingsspieler hat. So, ich glaube, er übertreibt nicht mit Spielersitzungen, mit Videositzungen. Er lässt im Training auch gern seine Co-Trainer arbeiten. Blocky macht viel Organisatorisches. Das heißt, er übernimmt sich jetzt nicht mit jeden Tag 1, 2 Ansprachen vor der Mannschaft. Und dadurch dauert der Abnutzungsprozess in der Regel ein bisschen länger. Klar ist es nicht immer alles frisch, wie es vor 1,5 Jahren war, aber immer noch extrem angenehm und auf keinen Fall irgendwie so, dass es jetzt schon irgendwie Abnutzungserscheinungen gibt. Und von daher, ja, bisher alles echt cool.
Also die Frage ist ja wirklich immer, ich nehme an, auch damit gehst du bewusst um.
Ja, ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, wie möchte ich als Trainer arbeiten, und ich habe ja vorhin gesagt, ich lasse meine Co-Trainer nicht nur als Hütchenaufsteller fungieren, sondern sind alles gute Jungs und sie wollen sich entwickeln und dementsprechend begleite ich sie da, so wie man das auch macht als Führungskraft, finde ich. Und man bringt immer wieder auch Input, was man sich wünscht, und man reflektiert sie auch mal von außen, hält ihnen den Spiegel auch mal vor Augen. So verstehe ich meinen Job, und Marvin ist der vorrangig die vielen kleinen Spielformen leitet, macht das auch gut. Blocky ist auf dem Platz der Schiedsrichter im Profifußball ist sehr wichtig, die Jungs sind sehr emotional auf dem Feld. Blocky kann sich durchsetzen, der kann wirklich auch etwas mit der Pfeife vermitteln, das muss man wirklich sagen, er kann auch mal streng reinpfeifen. Und Jonas ist der bei uns das Thema Standards begleitet. Und am Ende sprechen wir über alles sehr intensiv, und ich gebe natürlich auch dann meinen Segen, auch bei den Standardsituationen. Aber ich glaube, wenn in den Analysen Jonas das Thema Standardsituationen hat, Gegnervorbereitung und auch unsere Spielnachbereitung, es ist in der Regel so, wenn ich die Ansprache mache in den Sitzungen, sitzt Marvin und übersetzt simultan. Jeder hat seine Rolle, und ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Man sieht ja bei den Spielen auch immer wieder, je nach Situation, zum Beispiel auch bei Standardsituationen, dass der Jonas dann so vorne hinsteht und die Mannschaft instruiert. Kannst du das beschreiben? Also was passiert da genau?
Ja, wir haben die Mannschaft natürlich auch darauf hingewiesen, dass es darum geht, auch dann mal nach draußen zu gucken, weil Jonas von außen auch Dinge sieht, die vielleicht dann manchmal im Spiel doch anders sind als geplant, weil der Gegner natürlich auch immer wieder Anpassungen vornimmt. Und dementsprechend ist er der das Thema moderiert. Er ist der es auf dem Trainingsplatz auch trainiert. Wir trainieren zweimal in der Woche Standardsituationen. Machen auch, glaube ich, wenige Teams. Haben wir im letzten Jahr allerdings auch, war nicht so gut bei Standardsituationen. Das liegt auch immer daran, dass du Jungs hast, die sich auch durchsetzen können, und dass du auch Schützen hast, die auch die Räume finden, wo du den Ball hinspielen willst. Und dementsprechend ist er der Ansprechpartner, und deshalb ist es auch sein Metier. Mir fällt es immer noch schwer, mich in dem Moment hinzusetzen, werde häufig ermahnt, aber ja, funktioniert schon ganz gut.
Das ist Arbeiten im Training, jetzt hast du aufs Spiel bezogen. Wie laufen die Entscheidungsprozesse ab im Spiel selber? Welche Rolle übernimmt dein Team da, oder entscheidest du alles selber?
Nein, wir entscheiden alles gemeinschaftlich. Wie gesagt, die Standards sind vorher geplant. Jeder kennt seine Aufgabe, offensiv wie defensiv. Spieler, die eingewechselt werden, kriegen Instruktionen von Jonas. Und wenn wir über das Thema Auswechslung sprechen, dann geben sie mir proaktiv Ideen und ich gebe meine. Und dann braucht es manchmal einen Moment, dann gehe ich nochmal in mich, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Manchmal sage ich, okay, ich bin d'accord, das funktioniert, aber ja. Es ist auch mal so, dass meine Co-Trainer ganz andere Meinungen haben, und dann ziehe ich mein Ding durch. Das ist auch dann manchmal ein bisschen so gegambelt. Es war jetzt, muss man sagen, Nino Weibel war die Idee auch meiner beiden Co-Trainer, also ihn auf links zu bringen. Hat es bei der Nationalmannschaft gut gemacht auf der linken Seite. Ich habe gesagt, boah, ist nicht ein bisschen jung, vielleicht bringen wir eher einen Innenverteidiger, schieben Chima eins vor. Haben sie gut gemacht, also Kompliment auch an meine Co-Trainer. Sie hätten allerdings Ali Vogt nicht mit in den Kader genommen, und ich habe gesagt, der muss mit. Und hat das Tor geschossen.
Das war wichtig, ja.
Und deswegen, manchmal ist es auch so ein Gefühl, was man hat als Trainer. Man liegt mal daneben, und manchmal funktioniert es.
Wenn man so rumhört im Club, dann gibt es, du hast es vorher selber schon gesagt, das heißt ein Sammler, ein Verwender, ein Zuhörer. Das spürt man jetzt, glaube ich, ganz deutlich raus, so deine Arbeitsweise, also aufnehmen und dann irgendwie das Beste draus nehmen. Magst du das Beispiel von vorhin, das du uns erzählt hast, als die Nationalmannschaft hier, aber magst du uns das erzählen? Über die Trainingsinhalte, aber ich finde das spannend.
Genau, wir haben uns Gedanken gemacht nach den 53 Spielen, und grundsätzlich eine 38er Liga ist sehr, sehr herausfordernd. Mein alter Co-Trainer Jonas Scheuermann, den ich in Augsburg als Co-Trainer hatte, ist Co-Trainer bei Fabian Hürzler bei Brighton, hat mich im Sommer mit ihm ausgetauscht. Ich habe gesagt, hey, wie macht ihr die Trainingseinheiten? Er sagt, kurz, intensiv, viele freie Phasen. Wenn dann die Länderspielpausen sind, machen sie eine Woche, gehen sie raus, um sich auch psychisch und physisch zu erholen. Und das sind Dinge, die ich versucht habe zu adaptieren, mitzunehmen. Wir trainieren grundsätzlich, die Trainingseinheiten waren vorher immer so 75 bis 90 Minuten. Jetzt sind die Trainingseinheiten maximal 75 Minuten. Wir haben die Trainingseinheiten reduziert, haben die Intensität aber der Trainingsform erhöht. Trainieren nicht mehr in so viel unterschiedlichen Trainingsformen, sondern es ist eher so, dass sich die Formen wiederholen. Warum? Wenn du immer wieder unterschiedliche Formen nimmst, dann brauchen die Jungs natürlich eine ganze Zeit, um erstmal die Regeln zu verstehen. Und so bist du ja häufiger in der gleichen Form unterwegs. Du siehst auch den Entwicklungsprozess, welcher Spieler sich wie entwickelt in diesem Bereich. Und fand ich ganz interessant. Und und wenn ich Dinge interessant finde, versuche ich das eben mitzunehmen. Das Gleiche versuchen wir, und das macht der Lustrinelli in Thun auch, das ist ganz interessant. Viele Trainer haben Angst, weiß ich nicht, ob Angst das Richtige ist, aber haben schon Respekt davor, mal den Spielern 4-5 Tage freizugeben. Wir spielen sehr, sehr intensiv. Ich habe gerade gesagt, wir haben eine 38er Liga, wir spielen den Cup, wir bekommen über 40 Spiele. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man in die Länderspielpause geht, haben wir ja mittlerweile zum Glück viele Jugendnationalspieler, wir haben ein paar Nationalspieler. Wir machen immer noch mal ein Spiel für die Jungs, die hinten dran sind. Also machen wir so 2-3 Trainingstage und dann gehen wir 5 Tage mal raus. Und dann schaltet jeder ab. Und ich glaube, eins gibt uns auch recht in dieser Saison. Wir haben jede Länderspielpause mit einem Sieg haben wir uns wieder eingeloggt. Das heißt, die Frische war da, die Energie war da. Und so sind es einfach so, man muss immer wieder versuchen, Dinge anzupassen, zu verbessern, zu optimieren. Ich habe gesagt, immer wieder die Standards versuchen irgendwie zu verschieben, zu verändern. Und das war ein Versuch, den wir gestartet haben und das hat bisher gut funktioniert.
Musst du gerade nach so Pausen die Gruppe oder auch wenn so auf Länge, wenn du die Dreiviertel der Saison vorbei ist, musst du die manchmal auch wieder so einfangen irgendwie und irgendwie so einstimmen auf das, was noch kommt?
Wir haben jetzt nach jeder Länderspielpause dann eine kurze Videositzung gemacht und haben dann nochmal beschrieben, hey, was war jetzt eigentlich die Kernpunkte, was hat uns stark gemacht in der letzten Phase, was brauchen wir jetzt wieder, um erfolgreich zu sein? Das machen wir schon, weil die Jungs sind schon vergesslich.
Wir wissen, Führungskräfte, denen wird manchmal nachgesagt, das kennen vielleicht alle irgendwie im Büro oder in der Schule oder wo auch immer, dass man Lieblinge hat in der Mannschaft. Ich habe Lukas Görtler gefragt, ob Enno einen Liebling hat und er hat tatsächlich eine Antwort gegeben.
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er wirklich Lieblingsspieler hat. Er kritisiert schon gern und das macht er bei allen. Das gleicht es aber auch wieder aus. Lieblingsspieler vielleicht Baldé, ja.
Baldé, stimmt's?
Ich habe ja vorher gesagt, wir haben ja den Kader bewusst so zusammengestellt, wo wir sagen, okay, wir haben viele Spieler, wo man einfach weiß, was man bekommt. Das ist uns gut gelungen und dann braucht es die ganz besonderen Spieler und die musst du auch besonders anfassen. Und Aliou ist so jemand.
Erzähl mal von ihm, ja.
Aliou ist, als die Idee kam, Aliou zu verpflichten, er war ja in Bochum, ein halbes Jahr, das hat nicht so gut funktioniert. Wir haben ja Dashi dann schon verpflichtet gehabt und Dashi hat mit ihm gespielt, häufig nur im Spielersatztraining, haben wir beide nicht gespielt. Aber er hat gesagt, er ist der beste Spieler, mit dem er jemals im Spielersatztraining zusammengespielt hat. Er hat im 4 gegen 4 alle auseinandergeschraubt. Das Problem ist, er war oft nicht beim Training, weil er zu spät kam. Und dann war das schon natürlich schon mal ein Thema, dass man ihn da irgendwo einordnet. Das ist schon wichtig, dass er pünktlich kommt. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, das ist eigentlich ein gelernter Flügelspieler. Wir wollen dich umfunktionieren als Doppelspitze. Habe ihm so ein bisschen meine Ideen erklärt und das fand er richtig cool und hat gesagt, ja, das will er machen. Und ich glaube, von Tag 1 an ist es so, dass Aliou ist der Spieler nach jeder Länderspielpause, der erstmal zu mir in mein Büro kommen muss. Und da müssen wir erstmal reden und haben eine sehr enge Bindung zueinander. Und man merkt natürlich auch, er kämpft manchmal auch bei den Auswechslungen. Er geht dann auch mal an uns vorbei. Und das ist auch wichtig als Trainer vielleicht, das auch mal zu akzeptieren und nicht alles auf so auf die Goldwaage zu legen. Er ist halt kein Spieler, der in Deutschland groß geworden ist, sondern er ist ein Afrikaner und sich richtig durchgekämpft, aber er ist ein besonderer Spieler, ist ein toller Mensch und ich mag schon die Schwierigen auch.
Und da muss man vielleicht manchmal auch flunkern für sie, also muss sie manchmal so in Schutz nehmen.
Muss man sich schon die eine oder andere Ausrede einfallen lassen. Wir hatten zum Beispiel noch in Augsburg, das kann ich erzählen, Mergin Berischer, ist bei uns dann A-Nationalspieler für Deutschland geworden, haben ihn geliehen für 500.000 damals, haben ihn für 14 Millionen verkauft, dann zu Hoffenheim. Hat davor nicht funktioniert und danach nicht funktioniert, aber bei uns funktioniert. Unfassbar schwieriger Charakter. Aber er konnte Tore schießen. Und er war so gut vor dem Tor. Und wir mussten ihn immer an Spielen bekommen. Er war unsere Lebensversicherung auch in Augsburg in der Saison, als wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und am Ende war es so, dass, man muss sich vorstellen, er kam zu jeder Sitzung, die wir hatten, zu jeder Sitzung kam er 30 Sekunden vorher mit einem Kaffeebecher rein und hat gerührt, gerührt. Alle saßen schon. Und da hast du gedacht, was ist mit diesem Jungen? Nicht richtig. Und ja, kam mit dicken Autos und, und. Aber auf dem Platz hat er funktioniert und am Ende war es so, dass ich Blocki hatte den Auftrag, also Blocki, Sebastian, mein Co-Trainer, hatte den Auftrag, vor jedem Spiel, 5 Minuten vorher, bei ihm anzurufen, dass er pünktlich kommt, auch bei zu den Abfahrten, dass er pünktlich kommt, dass wir nie in die Situation kommen, dass er zu spät kommt. Das war immer so auf Messerschneide. Und die haben am Ende einen ganz engen Draht zueinander gehabt und als es dann irgendwann in Augsburg für mich zu Ende ging, war Mergin der Erste, der sich bei mir gemeldet hat. Und das ist eigentlich jetzt keiner, der so für große Zwischenmenschlichkeiten zu haben ist. Und das zeigt dann auch, ey, das bringt auch was, sich mit diesen Spielern zu beschäftigen.
Ja. Wir haben Lukas auch gefragt, ob es Spieler gibt, die es besonders schwer hätten unter dir. Und auch da hat er tatsächlich deinen Namen gebracht.
Fällt mir jetzt auch keiner so richtig ein. Der Ale Vogt hat immer 2-3 Wochen nach der Winterpause, da hat er ihn mal ein bisschen härter rangenommen, weil er auch so ein bisschen Erscheinungen vom Abheben gemacht hat. Und da wollte er ihn wieder ein bisschen zurückholen. Das war am Ende vielleicht ein bisschen zu arg, aber das hat sich auch wieder eingependelt. Und ansonsten, wie ich schon gesagt habe, er nennt es wahrscheinlich konstruktive Kritik. Ein anderer wird sagen, ja, okay, Trainer, jetzt reicht es auch mal. Das macht er eigentlich bei jedem. Aber das ist, gehört zu seinem Job dazu. Und wie schon gesagt, das macht er dann natürlich wieder wett mit angenehmen Gesprächen und dann auch mal 4-5 Tage frei. Gibt uns viel Raum, um auch irgendwie unser Leben frei zu gestalten. Das ist sehr cool. Das war so.
Ja, hat er auch alles gerade richtig beschrieben. Ich glaube, bei...
Da kommt die Strenge, oder? Die spürt auch ein erfahrener Spieler wie Lukas. Das spürt man raus in seinen Antworten. Auf der einen Seite, auf der anderen diese Wärme, die du geben kannst. Aber jetzt erzähl mal, Alessandro Vogt, also was musste man mit ihm, was war denn da?
Ja, er hat einfach weniger gemacht. Wenn man das Leuchten in den Augen gesehen hat zum Sommer, als er die Vorbereitung hier gespielt hat, dann hat er ein paar Tore geschossen, hat aber auch viele Spiele immer nicht getroffen, die Leistungen waren sehr schwankend. Und er war im Trainingslager natürlich schon vielleicht auch in der Phase mit dem Kopf auch bei anderen Dingen. Und das hat man ihm angemerkt. Und just hat er sich dann auch verletzt, hat eine leichte Muskelverletzung gehabt. Und dann gab es schon den Moment, als er dann auch, glaube ich, auch weinend in der Halbzeit in einem Ligaspiel kurz war. Das hat er mir nicht so richtig gezeigt, aber ich habe es mitgekriegt und mir hat es einer gesteckt. Ich habe schon meine Informanten. Das ist auch wichtig. Und dann musst du das Gefühl haben, auch okay, ihn wieder in den Arm zu nehmen. Und dann habe ich ihn in der Folgewoche zu mir genommen und habe gesagt, Ale, glaub mir, dein Ziel ist die Bundesliga. Das ist so hart. Es ist so hart, du musst einfach bei dir bleiben, du musst das akzeptieren, das ist immer im Sinne der Sache. Und wenn ich dir sage, du trainierst scheiße, dann trainierst du scheiße. Und und genauso bin ich aber auch jemand, der die Jungs in den Arm nimmt und sagt, hey, das war richtig gut. Und wie das immer so ist, der Mensch sieht halt immer nur, die Kritik nimmt er wahr und das Positive verdrängt er eher. Und so sind alle. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Ding und das ist bei mir, dass ich so dranbleibe und drinbleibe und der René Weiler hat zu mir gesagt, wir waren noch bei Servet, Sportdirektor, als wir uns dann getroffen haben und er hat gesagt, und wie kommst du mit der Schweizer Mentalität zurecht, überfährst du sie? Ich so, nee, ich habe nicht das Gefühl, aber sie sind sehr, wenn man kritisch ist, das war bei unseren Spielern hier sehr, sehr ungewohnt, also sie waren sehr so wie, oh, was ist zu kritisch? Und das war eigentlich auf einem normalen Niveau. Und ich glaube, wenn ich mich mit dem einen oder anderen deutschen Kollegen unterhalte, dann bin ich sehr smart, was Kritik angeht. Und bei Ali ist es so, es ist ein Begleiten und er wurde gehypt von allen Seiten, aber er hat nicht gearbeitet und er hat das gut angenommen und ja, jeder hat gesehen, was passiert. Er trifft noch regelmäßiger, er ist ein toller Spieler. Schade, dass er schon geht, aber er wird sich durchsetzen. Er hat einfach diese Verdrängungsqualität und diese Abschlussqualität. Schießt auch noch ein paar Bälle über den Fangzaun und verstoppt auch ein paar Bälle, aber er schießt so außer Schrittfrequenz, die Torhüter sind nicht bereit und er schießt in einem Moment, das ist mit einer Härte, mit einer Schnellkraft, das ist außergewöhnlich und er wird's packen. Wird vielleicht ein bisschen dauern, aber wenn er dranbleibt und an diesem Prozess haben wir gearbeitet, dranbleiben, bei sich bleiben, sie werden über ihn auch mal lachen, wenn er einen Ball verstolpert, das machen sie auch jetzt am Training. Aber er muss dabei bleiben und er muss wissen, dass er einfach Qualitäten hat, die andere nicht haben. Er kann sich den Ball nehmen und hat dann auch mal einen Musiala-Skill und geht mal so durch. Denken wir an Götze, an das Tor, was er zu Hause schießt, das macht er im Training auch. Und ich glaube, da bin ich nur ein ganz kleiner Teil, der da jetzt geholfen hat, dass er da einen weiteren Weg geht.
Wenn wir bei Alessandro Vogt sind, dann sind wir ja auch bei jungen Spielern und du hast die schon erwähnt, dass ihr jetzt viele junge Spieler eingebaut habt. Da gibt es ja eigentlich bei allen, aber bei Jungen speziell halt diese Phasen, wo sie mal eine richtig gute Entwicklung machen, dann stagniert es aber auch wieder, sie machen vielleicht auch wieder Rückschritte. Wie gehst du damit um? Mir kommen zwei Namen jetzt in den Sinn, die mal eine richtig gute Phase hatten, auch stabil in der Mannschaft waren und jetzt eher wieder weiter weg sind. Ich denke an Cyril May und an Korsin Konietzke.
Stimmt. Ich glaube, erstmal haben wir, was ich eingangs erwähnt habe, wir haben einfach ein super Gerüst geschaffen, dass die Jungen sich so entwickeln können. Und ich finde, dass die Leistungsschwankungen der jungen Spieler sich bei uns in Grenzen halten. Klar, der eine braucht ein bisschen mehr Zeit, der andere, bei dem einen oder anderen geht es schneller. Wenn wir zu Korsin gehen, Korsin hat ja, denken wir an das Spiel hier zu Hause gegen Topola, auf einem Level gespielt. Mhm. Wow. Also wirklich richtig gut, macht sein erstes Tor. Und spielt bis zum Winter wirklich dann gut und verletzt sich am Schlüsselbein und hat dann nochmal eine Rehfraktur, das ist zweimal gebrochen und ist lange ausgefallen. Und dazu, dann kommt er wieder, hat dann die Erwartungshaltung, dass es so weitergeht und natürlich ist er ausgefallen und ist nicht auf dem Level. Und dann sieht er, dass die Jungs von der Seite kommen und ihn teilweise überholen. Passiert was im Kopf und dann kommen immer wieder Muskelverletzungen, Sprunggelenksverletzungen bei ihm dazu. Er war sehr, sehr viel verletzt. Jetzt ist er auf einem guten Level, kann schon sagen, er wird jetzt am Wochenende gegen Luzern auch spielen, von Anfang an. Es braucht einfach Zeit und bei ihm sind einfach so viele Verletzungen gekommen und da muss man auch sagen, in der Persönlichkeit ist Korsin noch nicht so gefestigt gewesen, dass er das einfach so verkraftet hat, diese Verletzung und auch dass ihn diese Spieler rundherum auch ein Stück weit überholt haben. Und da kommt Nino Weibel, der das richtig gut macht, auch auf seiner Position. Und zudem gibt es dann einfach ein ganz stabiles Mittelfeld, auch ein Bernesiri, der sich so entwickelt hat und auch viel Spielzeit eingenommen hat in der Hinrunde. Und dann war die Spielzeit dann nicht so groß, aber vorrangig die Verletzungen waren entscheidend und auch der Kopf. Und jetzt, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und das müssen wir ihn unterstützen, weil wir alle wissen, dass das ein toller Spieler ist. Und er wird seinen Weg gehen und wird im nächsten Jahr viel Spielzeit erhalten. Bei Cyril, glaube ich, ihn hat keiner auf dem Sender gehabt. Eigentlich war Bütiker der, den wir eher gesehen haben. Bütiker sich viel verletzt und auf einmal war Cyril da und macht es gut und hat eine sehr solide Hinrunde gespielt. Und dann haben wir trotzdem gesagt, wenn wir nochmal analysieren, und wir analysieren ja ständig, und im Winter haben wir eine große Analyse gemacht, die Mannschaften haben ein Stück weit auch versucht, ihn immer wieder auch in Ballbesitz, wenn wir den Ball hatten, wir haben keinen linken Fuß auf der Seite gehabt, immer wieder auch anzulaufen, zu attackieren, haben diese Seite überladen und wir wollten dagegen wirken im Winter und haben dann überlegt, wir holen noch einen erfahrenen Innenverteidiger. Auch weil wir gesehen haben, dass sich vielleicht bei Stefan etwas verändern wird und auch bei Albert etwas verändern wird, mussten wir diese Position nochmal neu besetzen. Und dann kam der Gedanke mit Chima, als Witz sich immer stärker wurde. Wir wollten natürlich auch für ihn eine gute Position finden. Ich meine, er ist ein Nationalspieler. Vor nicht allzu langer Zeit und ich finde, der hat es jetzt richtig gut gemacht zum Ende. Klar, den einen oder anderen Ballverlust, das muss man ihm verzeihen, aber dafür läuft er 13 Kilometer. Und ich habe es immer wieder gesagt, kann schießen wie ein Pferd. Ist einfach eine Qualität, eine Grundqualität, die er uns gibt, die sehr wichtig ist. Und dann haben wir Chima in die linke IV-Position gebracht, weil er uns natürlich richtig, richtig Speed gibt. Und gerade wenn du dann gegen die Basels dieser Welt spielst, die mit schnellen Flügeln spielen, dann dann ist es natürlich cool, wenn du einen Innenverteidiger hast, der 35, 36 km/h laufen kann. Und hat sich toll entwickelt. Zudem gibt er uns den linken Fuß auf der Seite und wir sind in dieser Konstellation 12, 13 Spiele ungeschlagen gewesen. Das führt dazu, dass Cyril eher weniger gespielt hat, aber Cyril hat so viel Spielzeit in der Hinrunde bekommen und hat jetzt auch, muss man auch sagen, wie viele Spieler erstmalig bei U-Nationalmannschaften in diesem Jahr dabei waren. Das ist ja außergewöhnlich. Sie sammeln dort überall Spielzeit, alle kommen mit einem Feedback zurück. Der Joel Ruiz war der Gewinner des Zusammenzugs. Was für ein Spieler. Und das ist natürlich schön, dass wir die Jungs so vorbereiten, dass sie sich so gut entwickeln und Cyril wird viel Spielzeit bekommen. Es muss der richtige Moment da sein. Jetzt hat er heute sich leider leicht verletzt. Wir haben jetzt natürlich überlegt, auch für Iverdor, Josu Stanic ist schon gesperrt. Der Gedanke ist jetzt natürlich schon, was machen wir auch gegen Luzern? Geben wir dem Innenverteidiger Spielzeit, der dann auch gegen Iverdor spielen soll? Macht natürlich schon Sinn. Jetzt fühlt die linke Schiene, vielleicht schieben wir Chima eins vor. Das sind so Gedankengänge und jetzt hat Cyril sich verletzt, aber ja. Es läuft jetzt in der Rückrunde für ihn nicht perfekt und trotzdem wird er eng begleitet. Wir arbeiten an seinen Defiziten, spielen mit dem linken Fuß, Kopfballspiel, obwohl er baumlang ist. Wir sind da dran, die Jungs werden eng gefeedbackt und es ist auch ein Weg, sich zu entwickeln. Und er muss auch mal diese Phase jetzt überstehen und muss sich da reinfallen.
Wenn wir gerade bei den Verletzungen sind, auch noch die Frage, Beha Nesiri, der hat eine riesen Halbsaison gespielt auf der 6. Wie geht's ihm? Wo steht er im Prozess?
Sehr gut. Es läuft sehr gut. Beha ist ja grundsätzlich ein so positiver Typ, absoluter Vollprofi. OP ist gut verlaufen, Knie war schnell, wirklich gut, steht sehr gut da. Man merkt es ihm eigentlich kaum noch an. Und trotzdem muss man sagen, 6 Monate, 7 Monate sind häufig nicht realistisch. Bei Bea hat man die Fantasie, dass es in 7 Monaten passieren könnte. Aber man muss schon noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, es wird trotzdem in Summe 8 Monate dauern. Aber ja, was er gezeigt hat, war natürlich outstanding in der Hinrunde. Hat das richtig, richtig gut gemacht. Und ja, ist nicht einfach, dass wir diese Position dann auch so ersetzen. Und er war einfach das Hirn. Er hat so viel gelenkt, so viel gesprochen. Und Dashi bringt uns etwas anderes. Aber er hat das strategische Geschick auf der Position. Und wenn man mal Dashis Spiele nimmt, natürlich in der Offensive gibt es da Luft nach oben. Es liegt aber auch an uns, ihn besser in Szene zu setzen, ihm mehr den Ball zu geben. Da müssen wir das lernen, auch als Mannschaft noch besser zu machen. Aber er hat die gleichen Spieler, die gleichen Topspieler, Shaqiri und auf dieser Position genauso in den Schatten gestellt wie Bea. Also er hat sehr, sehr gute Spiele auf der Position auch defensiv geliefert. Di Giusto war nie so wirkungslos wie im letzten Spiel in Luzern gegen uns und Dashi hat gegen ihn gespielt.
Da gibt es auf dieser Position gäb's noch einen, der hat die zweimal aneinander die gleiche Verletzung wie BH. Das ist Betim Fasli. Kannst du zu ihm noch ein, zwei Worte sagen? Wo steht er?
Fußballerisch natürlich fast ein gleiches Level wie Dashi, wie Lukas Görtler. Ganz viel Strategisches, ganz viel Fußballschlau, kann tolle Pässe spielen. Ist jetzt auf einem guten Level, wir haben das bewusst so vorbereitet. Betim hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als wir uns alle gewünscht haben. Das ist okay, das haben wir ihm gegeben. Haben gesagt, okay, vor dem Testspiel Wiel hat er ja 60 Minuten gespielt, braucht es mindestens mal zwei Spieler in der zweiten Mannschaft. Schwierig, sie spielen viel auf Kunstrasen in der zweiten Mannschaft. Hat er trotzdem dann jetzt gut überstanden. Und jetzt war schon ein Gedanke, ihn in den Kader zu nehmen, auch im letzten Spiel. Aber Betim ist dann auch so, wenn du das Rad zu schnell vorwärts drehst, dann ist es für mich noch schwer wieder zurück, weil normalerweise würde ihm jetzt natürlich schon gut tun, nochmal 90 Minuten in der zweiten Mannschaft zu spielen. Aber jetzt auch aufgrund der Situation wird er auch am Wochenende im Kader sein. Er ist auf jeden Fall bereit, denke ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten intensiv Fußball zu spielen. Das, was mir bei ihm noch fehlt, ist so diese absolute Galligkeit gegen den Ball, auch wenn es dann schnelle Drehungen gibt, der Ball oben drüber, wir spielen 1 gegen 1, er muss nachkommen, er muss mitkommen. Aber was er mit dem Ball macht, ist natürlich super. Aber es ist ein Entwicklungsprozess und er ist auf einem guten Level. Haben das bis hierhin jetzt, denke ich, mit ihm ganz, ganz smart gemacht.
Jetzt geht es gegen Luzern am Sonntag.
Genau, wir haben, ich glaube, es wird ja dann die Medienkonferenz geben, da wirst du dann über dieses Spiel reden. Wir werden hören, wir haben jetzt schon gehört, dass ein Corsin spielen wird. Was zum Schluss noch rasch, natürlich steht dieses Halbfinalspiel, das steht ja auch im Raum irgendwie. Ich glaube, ganz viele Leute
freuen sich auf dieses Spiel, freuen sich dann natürlich auch darauf, wenn es dann noch eins weitergehen sollte. Welche Rolle spielt das aktuell? Ich weiß ja, jetzt ist Luzern zuerst und dennoch ist das irgendwo durch jetzt auch noch so ein Anker, der uns über jetzt mehrere Wochen begleitet hat, wo man weiß, im Cup ist man einfach auch noch dabei.
Ja, ein besonderes Spiel, besonderer Moment, glaube ich, für den ganzen Club. Wir wissen, was möglich ist und trotzdem ist es ein Spiel, wo alles passieren kann. Ich glaube, wir tun gut daran, das so normal wie möglich zu halten. Und trotzdem sind natürlich die Gedankengänge jetzt noch gar nicht bei Yverdon und trotzdem auch schon, weil ich ja gerade gesagt habe, macht es vielleicht Sinn, Torwart, Vati spielt gegen Yverdon, macht es Sinn, ihn jetzt spielen zu lassen? Genauso auch mit den Innenverteidigern. Josu ist gesperrt, wer spielt diese Position? Macht es Sinn, einen Innenverteidiger in den Rhythmus kommen zu lassen? Das sind so Gedankengänge, die wir haben. Ansonsten schieben wir Yverdon noch schön beiseite. Und Luzern und Yverdon sind zwei Teams, gegen die ich noch nicht gewonnen habe. Wir im Trainerteam noch nicht gewonnen haben. Und deswegen hat natürlich das letzte Spiel auch richtig gesessen, als wir dort 2-2 gespielt haben. Jetzt ist die Konstellation so, dass wir ein bisschen was verändern müssen. Es macht spannend und interessant und ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass die Jungs, die hinten dran waren, auch mit den Hufen scharen, dass viele Spieler trotzdem auf dem Feld stehen, die uns eine Grundstabilität geben werden. Und deswegen wird Luzern jetzt eine Challenge und wird ein cooles Spiel. Und hoffentlich gewinnen wir das erste Mal gegen Luzern. Das ist jetzt erstmal absolut Fokus.
Ich habe übrigens auch schon gehört, jetzt aus dem Haus quasi intern, dass du eine besondere Fähigkeit hättest, mit genau solchen Situationen umzugehen. Ich glaube, das spürt man jetzt auch, oder? Also wenn Leute ausfallen, dann ist es für einen Trainer immer erstmal schlimm und dann ärgert einen das, aber du kannst wahnsinnig schnell, laut Aussagen von Leuten in deinem Umfeld, unglaublich schnell umschalten und dann siehst du Lösungen. Woher hast du das?
Keine Ahnung. Es ist ja auch so, dass viele sagen, dass ich sehr ruhig wirke. Es ist innerlich häufig dann nicht so. Und es ist dann so, wir sprechen dann nach dem Spiel auch mal sehr emotional im Trainerbüro. Und dann sagt Remo zu mir, wow, wie warst du jetzt wieder ruhig vor der Kamera? Ich glaube, das ist einfach auch mein Job. Und ich habe mir natürlich schon auch Gedanken gemacht, wie will ich wirken, auch vor der Gruppe, wie man grundsätzlich als Führungskraft auftreten möchte. Und ich sage, dass ich im Fall, dass wir 5-0 gewinnen, trotzdem ein gewisses Level halten möchte. Und wenn wir 4-0 verlieren gegen Winterthur, dann ist auch nicht alles schlecht, auch wenn ich viel gut war. Aber ich versuche da einfach immer ein Level zu haben und sachlich zu sein. Und intern, glaube ich, hat Lukas das ja auch beschrieben, da lege ich dann schon den Finger in die Wunde, so muss es auch sein. Dinge klar ansprechen, Ross und Reiter nennen, Namen ansprechen, was war gut, was ist nicht gut, wie wollen wir Fußball spielen. Und für mich ist das der Weg, wie man langfristig und nicht nur kurzfristig in einem Club erfolgreich arbeitet.
Das Langfristige, das hören wir gerne. Noch zum Schluss nochmal, du hast es vorher angesprochen kurz, wir wollen das so klein halten wie möglich, also diese Cup-Geschichte. Da hat man ja zweimal jetzt andere Erfahrungen gemacht hier in St. Gallen. Wir sind alle so, wir müssen irgendwie alle damit umgehen immer wieder. Und viele Leute, glaube ich, haben das Gefühl, mit dem Maßen kann das klappen. Wir haben es gesehen in der Conference League, wo unsere drei entscheidende Runden, wo es immer mal um alles ging, zweimal, das hat geklappt. Jetzt in der Vorbereitung, was heißt das, das nicht so groß zu machen? Wo legt ihr da einen Hebel an?
Fokus auf die Leistung, Fokus auf das Training, Fokus auf die Aufmerksamkeit. Es wird sowieso ein besonderes Gefühl für jeden sein, wenn er aufläuft. Und man merkt es natürlich auch medial. Es wird natürlich dann insbesondere auch in der nächsten Woche noch mal was größer. Und ich glaube, ich will das gar nicht ersticken. Wir sollen das ja auch genießen. Das ist auch was Besonderes, was wir uns dort erarbeitet haben. Aber wir müssen es hinkriegen, dass wir nichts anderes machen, dass wir das durchziehen, was uns stark gemacht hat. Und das als Gruppe und keiner darf ausscheren und müssen die Sinne beisammen haben.
Besten Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage, weil ihr das jeweils immer zum Schluss von einem Spiel macht. Macht ihr auf dem Platz alle zusammen diesen Kreis und da würde mich interessieren, was besprecht ihr da und wer redet?
Das war auch so eine Idee. Machst du das als Trainer oder machst du es nicht? wenn du Spiele gewinnst, ist easy, brauchst du es eigentlich nicht. Wenn du Spiele verlierst, kannst du natürlich in dem Kreis Dinge fallen lassen, die dann auch die Jungs, in der Schweiz ist es ein bisschen schwierig, die gehen ja immer sofort dann zu den Mikros. Aber da kannst du natürlich auch den Jungs etwas in den Kopf pflanzen, grundsätzlich so ein bisschen Ausblick in die Trainingswoche geben, aber auch nochmal zusammenfassen, was war eigentlich in dem Spiel und wie sollten wir uns jetzt auch verhalten, auch medial. Und da kannst du natürlich den Jungs was mitgeben. Und nach Siegen machen wir es ja immer so, dass wir dann unser Siegerfoto machen. Das hat auch einen Grund. Geht schon viel um das Thema Energien und Gruppendynamik. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir dann in der nächsten Woche zusammenkommen, der Mannschaftsrat zwei Spieler auswählt, die sich das besonders verdient haben, dieses Bild an unsere Wand aufzuhängen. Der eine nagelt, der andere hängt auf. Das wird zelebriert, wird aufgenommen, alle sind dabei, alle klatschen. Und mittlerweile ist es so, dass jeder dieses Bild aufhängen möchte. Und der Mannschaftsrat auch, sind wir jemand anders aus dem Mannschaftsrat, bestimmt diese Spieler und begründet auch, warum die Spieler dieses Bild aufhängen dürfen. Das sind so kleine Dinge, wo wir so die Dynamiken versuchen, auch die Energie hochzuhalten über die Saison hinweg. Und Challenges, wir sind das beste Team bei Standardsituationen. Es ist so, dass wir, wenn wir zwei Standard-Gegentore bekommen, muss die Mannschaft, dem Trainerteam was Gutes tun.
Was tun, jetzt, sie dann? Was tun sie dann?
Ja, also das hinkt manchmal noch ein bisschen hinterher. Das sind Kleinigkeiten.
Süßigkeiten?
Blocki mag Süßigkeiten. Wir beispielsweise, wenn wir Tore erzielen, oder, dann ist es so, dass wir uns was einfallen lassen. Zuletzt haben wir dann uns orientalisch verkleidet als Trainerteam, komplett. Und mit allem, was dazugehört, Schnäuzern und T-Shirts, und haben dann Döner serviert und kam gut an.
Da sind wir eigentlich beim richtigen Stichwort zum Abschluss, beim Döner servieren. Wir möchten dir ganz zum Schluss auch noch was servieren. Und ich bin überzeugt, bei einem gewonnenen Cup-Final würdet ihr nicht nur ein Siegerfoto aufhängen, sondern bestimmt auch zusammen anstoßen. Du kriegst von uns, von unserem Sponsor, von Schützengarten, einen ganzen Korb mit Bierflaschen. Da hat es auch welches drunter, dass du den Spielern problemlos ausschenken darfst. Da gibt es alkoholfrei, es gibt aber auch welches mit Bums. Enno Maaßen, ganz herzlichen Dank und einen großen Applaus für den St. Galler Cheftrainer. Dankeschön. Ja, merci vielmals. Das war die dritte Ausgabe von der FIFA-Kette. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Wir begleiten natürlich bei uns auf grünweiss.sg und natürlich auch beim Radio weiterhin eure Mannschaft, dich bis zum Schluss, bis zum Cup-Finale hoffentlich, bis auch zu einem erfolgreichen Abschluss. Dann schöne WM allen und dann sehen wir uns im August oder im September wieder hier. Alle, die wollen, jetzt noch einen schönen Abend. Ciao zusammen.